Was hier versucht wurde, ist kaum eine Andeutung von jener ontogenetischen Psychologie oder theoretischen Biografie, die über kurz oder lang die heutige Wissenschaft vom menschlichen Geiste zu verdrängen berufen ist. Jedes Programm enthält implizite eine Überzeugung. Jedem Ziele des Willens gehen bestimmte Vorstellungen realer Verhältnisse voran. Der Name theoretische Biografie soll das Gebiet gegen Philosophie und Physiologie besser als bisher abstecken, und die biologische Betrachtungsweise, welche von der letzten Richtung in der Psychologie, Darwin, Spencer, Mach, Avenarius, einseitig hervorgekehrt und zum Teil arg übertrieben worden ist, doch dahin erweitern, dass eine solche Wissenschaft über den gesamten gesetzmäßigen geistigen Lebensverlauf als Ganzes, von der Geburt bis zum Tode eines Menschen, Rechenschaft zu geben hätte, wie über Entstehen und Vergehen und alle einzelnen Lebensphasen irgendeiner Pflanze. Und Biografie, nicht Biologie, sollte sie genannt werden, weil ihre Aufgabe in der Erforschung gleichbleibender Gesetze der geistigen Entwicklung des Individuums liegt. Bisher kennt alle Geschichtsschreibung jeglicher Gattung nur Individualitäten, sie. Hier aber würde es sich darum handeln, allgemeine Gesichtspunkte zu gewinnen, Typen festzuhalten. Die Psychologie müsste anfangen, theoretische Biografie zu werden. Im Rahmen einer solchen Wissenschaft könnte und würde alle bisherige Psychologie aufgehen, und erst dann nach dem Wunsche Wilhelm Wundts eine fruchtbare Grundlage für die Geistes-N16SZ die sexuellen Typen Wissenschaften wirklich abgeben. Es wäre verfehlt, an dieser Möglichkeit darum zu verzweifeln, weil die heutige Psychologie, welche eben jene ihre eigentliche Aufgabe als ihr Ziel noch gar nicht begriffen hat, auch völlig außerstande ist, den Geisteswissenschaften das Geringste zu bieten. Hierin dürfte, trotz der großen Klärung, welche Windelbands und Trickerts Untersuchungen über das Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaften mit sich gebracht haben, doch eine Berechtigung liegen, neben der neuen Einteilung der Wissenschaften in Gesetzes- und Ereigniswissenschaften, in nomothetische und ideografische Disziplinen die Mill'sche Zweiteilung von Natur- und Geisteswissenschaften beizubehalten. NMIT der Deduktion des Unsterblichkeitsbedürfnisses, welche dieses in einen Konnex mit der kontinuierlichen Form des Gedächtnisses und der Pietät brachte, stimmt es vollständig überein, dass den Frauen jegliches Unsterblichkeitsbedürfnis völlig abgeht. Auch ist hieraus mit Sicherheit zu entnehmen, wie sehr jene Unrecht haben, welche an dem Postulat der persönlichen Fortexistenz bloß einen Ausfluss der Todesfurcht und des leiblichen Egoismus sehen, und hiermit eigentlich der populärsten Meinung über allen Ewigkeitsglauben Ausdruck geben. Denn die Angst vor dem Sterben findet sich bei Frauen wie bei Männern, das Unsterblichkeitsbedürfnis ist auf diese beschränkt. Die von mir versuchte Erklärung des psychologischen Wunsches nach Unsterblichkeit ist indessen bislang mehr ein Aufzeigen einer Verbindung, die zwischen ihm und dem Gedächtnisse besteht, als eine wahrhaft strenge Ableitung aus einem höheren Grundsatze. Dass hier eine Verwandtschaft da ist, wird man immer bewahrheitet finden, je mehr ein Mensch in seiner Vergangenheit lebt, nicht, wie man bei oberflächlichem Hinsehen glauben könnte, in seiner Zukunft, desto intensiver wird sein Unsterblichkeitsverlangen sein. Ebenso kommt bei den Frauen der Mangel an dem Bedürfnis eines Fortlebens nach dem Tode mit ihrem Mangel an sonstiger Pietät gegen die eigene Person überein. Dennoch scheint, wie diese Abwesenheit bei der Frau noch nach Entbegabung und Gedächtnis, 167 in einer tieferen Begründung und Ableitung beide aus einem allgemeineren Prinzipe verlangt, so auch bei Manne das Beisammensein von Gedächtnis und Unsterblichkeitsbedürfnis auf eine gemeinsame, noch bloßzulegende Wurzel beider hinzuweisen. Denn was bisher geleistet wurde, war doch nur der Nachweis, dass und wie sich das Leben in der eigenen Vergangenheit und ihre Schätzung mit der Hoffnung auf ein Jenseits im selben Menschen zusammenfinden. Den tieferen Grund dieses Zusammenhanges zu erforschen, wurde noch gar nicht als Aufgabe betrachtet. Nun aber ist auch an deren Lösung heranzutreten. Entnehmen wir die Formulierung zum Ausgangspunkt, die wir dem universellen Gedächtnis des bedeutenden Menschen gaben. Ihm sei alles, das längst Entwirklichte wie das eben erst Entschwundene, gleich war. Hierin liegt, dass das einzelne Erlebnis nicht mit dem Zeitmoment, in dem es gesetzt ist, so wie dieses Zeitatom selbst verschwindet, untergeht, dass es nicht an den bestimmten Zeitaugenblick gebunden bleibt, sondern ihm, eben durch das Gedächtnis, entwunden wird. Das Gedächtnis macht die Erlebnisse zeitlos, es ist, schon seinen Begriffen nach, Überwindung der Zeit. An Vergangenes kann sich der Mensch nur darum erinnern, weil das Gedächtnis es vom Einfluss der Zeit befreit, die Geschehnisse, die überall sonst in der Natur Funktionen der Zeit sind, hier im Geiste über die Zeit hin ausgehoben hat. Doch hier steigt scheinbar eine Schwierigkeit vor uns auf. Wie kann das Gedächtnis eine Negation der Zeit in sich schließen, da es doch andererseits gewiss ist, dass wir von der Zeit nichts wüssten, wenn wir kein Gedächtnis hätten? Sicherlich wird uns immer und ewig nur durch Erinnerung an Vergangenes zum Bewusstsein gebracht, dass es einen Ablauf der Zeit gibt. Wie kann also von dem, was so enge zusammenhängt, das eine das Gegenteil und die Aufhebung des anderen bedeuten? An 168 die sexuellen Typen. Die Schwierigkeit löst sich leicht. Eben weil ein beliebiges Wesen, es braucht nicht der Mensch zu sein, wenn es mit Gedächtnis ausgestattet ist, mit seinen Erlebnissen nicht einfach in den Zeitverlauf eingeschaltet ist, darum kann ein solches Wesen dem Zeitverlauf gegenübertreten, ihn auffassen, ihn zum Gegenstande der Betrachtung machen. Wäre das einzelne Erlebnis dem übrigen Zeitverlauf anheimgegeben, würde es ihm verfallen und nicht aus ihm gerettet werden durch das Gedächtnis, müsste es mit der Zeit sich ändern wie eine abhängige Variable mit ihrer unabhängigen, stünde der Mensch mitten im zeitlichen Fluss des Geschehens darinnen, so könnte dieser ihm nicht auffallen, nicht bewusst werden, Bewusstsein setzt Zwahrheit voraus, er könnte nie das Objekt, der Gedanke, die Vorstellung des Menschen sein. Man muss irgendwie die Zeit überwunden haben, um über sie reflektieren. Man muss irgendwie außerhalb der Zeit stehen, um sie betrachten zu können. Dies gilt nicht nur von jeder besonderen Zeit, in der Leidenschaft selbst kann man über die Leidenschaft nicht nachdenken, man muss erst zeitlich über sie hinausgekommen sein, sondern ebenso vom allgemeinen Begriffe der Zeit. Gäbe es nicht ein Zeitloses, so gäbe es keine Anschauung der Zeit. Gedenken wir, um dieses Zeitlose zu erkunden, vorläufig dessen, was durch das Gedächtnis der Zeit wirklich entrückt wird. Als solches hat sich all das ergeben, was für das Individuum von Interesse ist oder eine Bedeutung hat, oder, wie kurz gesagt werden soll, alles, was für das Individuum einen Wert besitzt. Man erinnert sich nur an solche Dinge, die für die Person einen, wenn auch oft lange unbewussten, Wert gehabt haben. Dieser Wert gibt ihnen die Zeitlosigkeit. Man vergisst alles, was nicht irgendwie, wenn auch oft unbewusst, von der Person gewertet wurde. NDR-Wert ist also das Zeitlose, und umgekehrt. Ein Ding hat desto mehr Wert, je weniger es Funktion der Zeit ist, je weniger es mit der Zeit sich ändert. In alles auf der Welt strahlt sozusagen nur so viel Wert ein, als es zeitlos ist, nur zeitlose Dinge werden positiv gewertet. Dies ist, wenn in Begabung und Gedächtnis, ist nun auch, wie ich glaube, noch nicht die tiefste und allgemeinste Definition des Wertes und keine völlige Erschöpfung seines Wesens, doch das erste spezielle Gesetz aller Werttheorie. Nein, Eilentorrentsicht wird genügen, um es überall nachzuweisen. Man ist immer geneigt, die Überzeugung desjenigen gering zu schätzen, der erst vor kurzem zu ihr gelangt ist, und wird auf die Äußerungen eines Menschen überhaupt nicht viel Wert legen wollen, dessen Ansichten nach im Flusse begriffen sind und sich fortwährend ändern. Eherne Unwandelbarkeit hingegen wird stets Respekte einflößen, selbst wenn sie in den unedlen Formen der Rachsucht und des Starrsinns sich offenbart, ja auch, wenn sie aus leblosen Gegenständen spricht, man denke an das Eret Berenais der Poeten und an die Charante Siklis der Pyramiden Ägyptens. Der Ruhm oder das gute Angedenken, die ein Mensch hinterlässt, würden durch die Vorstellung sofort entwertet, dass sie nur kurze Zeit, und nicht lange, womöglich ewig, währen sollten. Ein Mensch vermag ferner nie positiv zu werten, dass er sich immer fortändert, gesetzt, er täte dies in irgendwelche Beziehung. Und es würde ihm nun gesagt, dass er jedes Mal von einer neuen Seite sich zeige, so mag er freilich dessen sogar froh und stolz auf diese Eigenschaft sein können, doch ist es natürlich nur die Konstanz, die Regelmäßigkeit und Sicherheit dieser Andersheiten, deren er sich dann freut. Der Lebensmüde, für den es keinen Wert mehr gibt, hat eben an keinem Bestände mehr ein Interesse. Die Furcht vor dem Erlöschen einer Familie und dem Aussterben ihres Namens gehören ganz hier. Auch jede soziale Wertung, die etwa in Rechtssatzungen und Verträgen sichtbar wird, tritt, ob auch Gewohnheit, tägliches Leben an ihnen Verschiebungen vornehmen mögen, von Anbeginn mit dem Anspruch auf zeitlose Geltung selbst dann auf, wenn ihre Rechtskraft ausdrücklich, ihrem Wortlaute nach, nur bis zu einem bestimmten Termin erstreckt wird, denn gerade hiermit erscheint die Zeit als Konstante speziell gewählt, und nicht als Variable angesehen, in Abhängigkeit von welcher die vereinbarten Verhältnisse stetig oder in 170 der sexuellen Typen nun stetig sich irgend ändern könnten. Freilich wird auch hier zum Vorschein kommen, dass ein Ding umso höher gewertet wird, je länger seine Dauer ist, denn niemand glaubt, wenn zwischen zwei rechtlichen Kontrahenten ein Pakt auf sehr kurze Zeit geschlossen wird, dass den beiden viel an dem Vertrage liege, sie selbst, die ihn geschlossen haben, werden in diesem Fall nicht anders gestimmt sein, und von Anfang an, trotz allen Akten, sich vorsehen und einander misstrauen. In dem aufgestellten Gesetze liegt auch die wahre Erklärung dafür, dass die Menschen Interessen über ihren Tod hinaus haben. Das Bedürfnis nach dem Wert äußert sich in dem allgemeinen Bestreben, die Dinge von der Zeit zu emanzipieren, und dieser Drang erstreckt sich selbst auf Verhältnisse, die mit der Zeit c. früher oder später doch sich ändern, z. b. auf Reichtum und Besitz, auf alles, Was man größer als irdische Güter zu heißen pflegt, hierin liegt das tiefe psychologische Motiv des Testamentes, der Wermatschung einer Erbschaft. Nicht aus der Fürsorge für die Angehörigen hat diese Erscheinung ihren Ursprung genommen. Auch der Mann ohne Familie und ohne Angehörige macht sein Testament, ja gerade er wird sicher im Allgemeinen mit weit größerem Ernst und tieferer Hingabe an diese Handlung schreiten als der Familienvater, der seine Spuren mit dem eigenen Tod nicht so gänzlich aus sein und Denken der anderen ausgelöscht weiß. NDR-große Politiker und Herrscher, besonders aber der Despot, der Mann des Staatsstreiches, dessen Regiment mit seinem Tode endet, sucht diesem Wert zu verleihen, indem er Zeitloses mit ihm verknüpft, durch ein Gesetzbuch oder eine Biografie des Julius Caesar, allerhand große geistige Unternehmungen und wissenschaftliche Kollektivarbeiten, Museen und Sammlungen, Bauten aus hartem Fels, Sachsalokontur, am eigentümlichsten durch Schaffung oder Regulierung eines Kalenders. Aber er sucht auch seiner Macht selbst, schon für seine Lebzeiten, möglichste Dauer zu verleihen, nicht allein in wechselseitiger Sicherung durch Verträge, in Herstellung nie wieder zu verwischer in der verwandtschaftlicher Beziehungen vermöge diplomatische Heiraten, sondern in Begabung und Gedächtnis. 171 n vor allem durch Wegräumung alles dessen, was den ewigen Bestand seiner Herrschaft bloß durch sein freies Dasein noch je in Frage stellen könnte. So wird der Politiker zum Eroberer. Die psychologischen und philosophischen Untersuchungen zur Werttheorie haben das Gesetz der Zeitlosigkeit gar nicht beachtet. Allerdings waren sie zum großen Teile von den Bedürfnissen der Wirtschaftslehre beeinflusst und suchten selbst auf diese überzugreifen. Doch glaube ich darum nicht, dass das neu entwickelte Gesetz in der politischen Ökonomie keine Geltung habe, weil es hier viel öfter als in der Psychologie durch Komplikationen verundeutlicht wird. Auch wirtschaftlich hat alles desto mehr Wert, je dauerhafter es ist. Wessen Konservierungsfähigkeit sehr eingeschränkt ist, so dass es etwa nach einer Viertelstunde zugrunde ginge, wenn ich es nicht kaufte, das werde ich überall dort, wo nicht durch feste Preise der moralische Wert des geschäftlichen Unternehmens über zeitliche Schwankungen emporgehoben werden soll, zu später Stunde, etwa vor Einbruch der Nacht, um billigeres Geld erhalten. Man denke auch an die vielen Anstalten zur Bewahrung vor dem Zeiteinfluss, zur Erhaltung des Wertes, Lagerhäuser, Depots, Keller, Rechauss, alle Sammlungen mit Kustoden. Es ist selbst hier ganz unrichtig, den Wert, wie es von den psychologischen Werttheoretikern meist geschieht, als dasjenige zu definieren, was geeignet sei, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Denn auch die Launen des Menschen gehören zu seinen, momentanen, Bedürfnissen, und doch gibt es nichts aller Werthaltung mehr entgegengesetztes als eben die Laune. Die Laune kennt keinen Wert, sie verlangt nach ihm höchstens, um ihn im nächsten Augenblicke zu zerbrechen. So ist das Moment der Dauer aus dem Wertbegriff nicht zu eliminieren. Selbst die Erscheinungen, welche man nur mit Hilfe der Mengeschen Theorie vom Grenznutzen erklären zu können vermeint hat, ordnen sich meiner Auffassung unter, ohne dass diese natürlich im geringsten sich anmaßt, an sich etwas für die Nationalökonomie leisten zu können. Dass Luft und Wasser keinen Wert haben, liegt nach ihr nämlich daran, dass nur irgendwie individualisierte, geformte Dinge positiv gewertet werden NJY2 die sexuellen Typen N können. Denn alles Geformte kann formlos gemacht, kann zerstört werden, und braucht als solches nicht zu dauern. Ein Berg, ein Wald, eine Ebene ist noch zu formen durch Umfassung und Begrenzung, und darum selbst im wüstesten Zustand noch Wertobjekt. Die Luft der Atmosphäre und das Wasser auf und über der Erdoberfläche vermöchte niemand in Grenzen zu fassen, sie sind diffus und uneingeschränkt verbreitet. Wäre ein zauberkräftiger Mann imstande, die atmosphärische Luft, die den Erdball umgibt, wie jenen Geist aus dem orientalischen Märchen auf einen relativ kleinen Raum der Erde zu komprimieren, oder könnte es jemand gelingen, die Wassermassen derselben in einem großen Reservoir unter Verhinderung der Verdunstung einzusperren, beide hätten sofort Form gewonnen, und wären damit auch der Wertung unterworfen. Wert wird von einer Sache also nur dann prädisiert, wo ein, wenn auch noch so entfernter, Anlass zur Besorgnis vorhanden ist, dass sie mit der Zeit sich ändern könne, denn der Wert wird nur in relativ zur Zeit gewonnen, im Gegensatze zu ihr aufgestellt. Wert und Zeit erfordern sich also gegenseitig wie zwei korrelative Begriffe. Wie tief eine solche Auffassung führt, wie gerade sie konstitutiv sogar für eine Weltanschauung werden kann, dies möchte ich hier nicht weiter verfolgen. Es genügt für den vorgesetzten Zweck, zu wissen, dass jeder Anlass, von Wert zu reden, gerade dort wieder entfällt, wo keine Gefährdung durch die Zeit mehr möglich ist. Das Chaos kann, auch wenn es ewig ist, nur negativ gewertet werden. Form und Zeitlosigkeit oder Individuation und Dauer sind die beiden analytischen Momente, welche den Wert zunächst schaffen und begründen. NSO ist dann jenes Fundamentalgesetz der Werttheorie durchgängig, auf individualpsychologischem und sozialpsychologischem Gebiete, zur Darstellung gebracht. Und nun kann in sukzessiver Wiederaufnahme der eigentlichen Untersuchungsgegenstände erledigt werden, was noch von früher her, obwohl besondere Aufgabe dieses Kapitels, rückständig ist. Als erste Folgerung darf aus dem Vorhergehenden diese gezogen werden, dass es ein Bedürfnis nach Zeitenbegabung und Gedächtnis. 173 eine Lausigkeit, einen Willen zum Wert, auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeit gibt. Und dieser Wille zum Wert, der mit dem Willen zur Macht an Tiefe sich zu messen keine Scheu tragen möge, geht, wenigstens in der Form des Willens zur Zeitlosigkeit, dem individuellen Weibe ganz und gar ab. Die alten Frauen pflegen in den seltensten Fällen Bestimmungen über ihre Hinterlassenschaft zu treffen, was damit zusammenhängt, dass die Frauen kein Unsterblichkeitsbedürfnis besitzen. Denn es liegt über dem Vermächtnis eines Menschen die Weihe eines höheren, allgemeineren, und dies ist auch der Grund, warum es von den anderen Menschen geachtet wird. NDAs Unsterblichkeitsbedürfnis selbst ist nur ein besonderer Fall des allgemeinen Gesetzes, dass nur zeitlose Dinge positiv gewertet werden. Hierin liegt sein Zusammenhang mit dem Gedächtnis begründet. Die Remanenz, welche die Erlebnisse eines Menschen bei ihm haben, ist der Bedeutung proportional, die sie für ihn gewinnen können. So paradox es klingt, der Wert ist es, der die Vergangenheit schafft. Nur was positiv gewertet wurde, nur das bleibt im Schutze des Gedächtnisses vor dem Zahn der Zeit bewahrt, und so darf auch das individuelle psychische Leben als Ganzes, soll es positiv bewertet werden, nicht Funktion der Zeit, es muss über die Zeit erhaben sein durch eine über dem körperlichen Tod hinausgehende ewige Dauer. Hiermit sind wir dem innersten Motiv des Unsterblichkeitsbedürfnisses unvergleichlich näher gerückt. Die völlige Einbuße an Bedeutung, die das individuell erfüllte, lebensvoll gelebte Leben erleidet, wenn es mit dem Tode für immer restlos zu Ende sein soll, die Sinnlosigkeit des Ganzen in solchem Falle, die spricht mit anderen Worten auch Goethe zu Eckermann aus, 4. Februar 1829, führt zur Forderung nach Unsterblichkeit. NDAs intensivste Verlangen nach Unsterblichkeit hat das Genie. Und auch dies fällt zusammen mit allen anderen Tatsachen, die bisher über seine Natur aufgedeckt wurden. Das Gedächtnis ist vollständige Besiegung der Zeit in 174 die sexuellen Typen. Denn nur dann, wenn es, wie im universellen Menschen, in der universellen Form auftritt. Der Genius ist somit der eigentlich zeitlose Mensch, wenigstens ist dies und nichts anderes sein Ideal von sich selbst. Er ist, wie gerade sein sehnsüchtiges und dringendes Begehren nach Unsterblichkeit beweist, eben der Mensch mit dem stärksten Verlangen nach Zeitlosigkeit, mit dem mächtigsten Willen zum Werte. 1. Und nun tut sich vor dem Auge eine fast noch wunderbarere Koinzidenz auf. Die Zeitlosigkeit des Genius wird nicht allein im Verhältnis zu den einzelnen Augenblicken seines Lebens kund, sondern auch in seiner Beziehung zu dem, was man aus der Zeitrechnung als seine Generation herausgreift und im engeren Sinne seine Zeit nennt. Zu dieser hat er nämlich de facto gar keine Beziehungen. Nicht die Zeit, die ihn braucht, schafft den Genius, er ist nicht ihr Produkt, nicht aus ihr zu erklären, und man erweist ihm keine Ehre, ihn mit ihr zu entschuldigen. Carlyle hat mit Recht darauf hingewiesen, wie vielen Epochen nur der bedeutende Mensch Not tat, wie dringend sie seiner bedurften, und wie er doch nicht erschienen ist. Das Kommen des Genius bleibt ein Mysterium, auf dessen Ergründung der Mensch in Ehrfurcht verzichte. Und wie die Ursachen seines Auftretens nicht in seiner Zeit gefunden werden können, so bleiben auch, diese Übereinstimmung ist das zweite Rätsel, dessen Folgen nicht an eine bestimmte Zeit geknüpft. Die Taten des Genius leben ewig, an ihnen wird durch die Zeit nichts geändert. Durch seine Werke ist dem bedeutenden Menschen eine Unsterblichkeit auf Erden beschieden, und so ist er in dreifacher Weise zeitlos, seine universale Perzeption oder ausnahmslose Wertung aller seiner Erlebnisse enthebt diese in seinem Gedächtnis der Vernichtung mit dem Augenblick, n. Man ist oft erstaunt darüber, wie Menschen von ganz gewöhnlicher, ja gemeiner Natur keinerlei Furcht vor dem Tode empfinden. Aber es wird so klar, nicht die Furcht vor dem Tode schafft das Unsterblichkeitsbedürfnis, sondern das Unsterblichkeitsbedürfnis schafft die Furcht vor dem Tode. Endbegabung und Gedächtnis. 175 hinaus der Zeit, die seinem Werden vorangeht, ist er nicht emporgewachsen, und nicht der Zeit, in der er tätig ist, und auch keine anderen, früher oder später ihr folgenden, fällt anheim, was er geschaffen hat. Denn hier ist nun der glücklichste Ort, die Besprechung einer Frage einzufügen, die beantwortet werden muss, obwohl sie, merkwürdig genug, noch kaum von jemand aufgeworfen scheint. Sie betrifft nichts anderes als, ob das, was Genie genannt zu werden verdient, auch unter den Tieren, oder Pflanzen, sich finde. Es besteht nun, außer den bereits entwickelten Kriterien der Begabung, deren Anwendung auf die Tiere wohl kaum die Anwesenheit dermaßen ausgezeichneter Individuen unter ihnen ergeben dürfte, auch sonst genügende Berechtigung zu der, später noch zu begründenden, Annahme, dass es dort nichts irgendwie Ähnliches gebe. Talente dürften im Reiche der Tiere vorhanden sein wie unter den noch nicht genialen Menschen. Aber das, was man vor Herodotos, Lombroso und Max Nordau immer als den göttlichen Funken betrachtet hat, das haben wir allen Grund auf die Tiere nicht auszudehnen. Diese Einschränkung ist nicht Eifersucht, nicht ängstliche Wahrung eines Privilegs, sondern sie lässt sich mit guten Gründen verteidigen. Denn was wird durch das Erstauftreten des Genies im Menschen nicht alles erklärt? Der ganze objektive Geist, mit anderen Worten, dass der Mensch allein unter allen Lebewesen eine Geschichte hat. Die ganze menschliche Geschichte, darunter ist natürlich FCL Geistes und nicht Z.B. Kriegsgeschichte zu verstehen, lässt sie sich nicht am ehesten begreifen durch das Auftreten des Genies, der Anregungen, die von ihm ausgingen, und der Nachahmung dessen, was das Genie tat, durch mehr Pissekäudewesen, des Hausbaus, des Ackerbaus, vor allem aber der Sprache. Jedes Wort ist von einem Menschen zuerst geschaffen worden, von einem Menschen, der über dem Durchschnitt stand, wie dies auch heute immer noch ausschließlich geschieht, von den Namen für neue technische Erfindungen muss man hiebei freilich absehen. Wie sollte es denn auch wohl sonst entstanden sein? Die Urworte waren ohne N17SZ die sexuellen Typen. Hämatopoetisch, N sie kam ohne den Willen des Sprechenden, durch die große Heftigkeit der spezifischen Erregung, ein dem Erreger ähnliches hinein, und alle anderen Worte sind ursprünglich Tropen, sozusagen ohne Matopoese in zweiter Ordnung, Metaphern, Gleichnisse, alle Prosa ist einmal Poesie gewesen. Die meisten Genies sind also unbekannt geblieben. Man denke nur an die Sprichwörter, selbst an die heute trivialsten, wie, eine Hand wäscht die andere. Ja, das hat doch vor vielen Jahren ein geistvoller Mann zum ersten Male gesagt. Andererseits, wie viele Zitate aus klassischen Autoren, aus den allergelesensten, wie viele Worte Christi kommen uns nicht heute vollkommen unpersönlich sprichwörtlich vor, wie oft müssen wir uns erst darauf besinnen, dass wir in diesem Falle den Urheber kennen. Man sollte darum nicht von der Weisheit der Sprache, von den Vorzügen und den glücklichen Ausdrücken des Französischen reden. Ebenso wenig wie das Volkslied ist die Sprache von einer Menge geschaffen worden. Mit jenen Redensarten sind wir gegen so viele Einzelne undankbar, um ein Volk überrecht zu beschenken. Der Genius selbst, der sprachschöpferisch war, gehört vermöge seiner Universalität nicht bloß der Nation an, aus der er stammt und in deren Sprache er sein Wesen ausgedrückt hat. Die Nation orientiert sich an ihren Genien und bildet nach ihnen ihren Idealbegriff von sich selbst, der darum nicht der Leitstern der hervorragenden selber, wohl aber jener der anderen sein kann. Aus verwandten Gründen aber wäre auch mehr Vorsicht geboten, wenn, wie so oft, Psychologie der Sprache und Völkerpsychologie ohne kritische Voruntersuchung als zusammengehörig behandelt werden. Weil die Sprache von einzelnen großen Männern geschaffen ist, darum liegt in ihr wirklich so viel erstaunliche Weisheit verborgen, wenn ein so inbrünstig tiefer Denker wie Jakob Böhmer Etymologie treibt, so will dies doch etwas mehr sagen, als so mancher Geschichtsschreiber der Philosophie begreifen zu können scheint. Von Barco bis Fritz Mautehner sind alle Flachköpfe Sprachkritiker gewesen. 1n, im Übrigen säume ich nicht, die Mahnen Barcos für diese Zusammenstellung um Verzeihung zu bitten. N Begabung und Gedächtnis. 177 ein der Genius ist es hingegen, der die Sprache nicht kritisiert, sondern hervorgebracht hat und immer neu hervorbringt, wie auch all die anderen Geisteswerke, die im engeren Sinne den Grundstock der Kultur, den objektiven Geist bilden, soweit dieser wirklich Geist ist. So sehen wir, dass der zeitlose Mensch jener ist, der die Geschichte schafft. Geschichte kann nur von Wesen geschaffen werden, die außerhalb ihrer Kausalverkettung stehen. Denn nur sie treten in jenes unauflösliche Verhältnis zum absolut Zeitlosen, zum Werte, das ihren Produktionen einen ewigen Gehalt gibt. Und was aus allem Geschehenen in die Kultur eingeht, geht in sie ein unter dem Gesichtspunkte des ewigen Wertes. Entlegen wir jenen Maßstab der dreifachen Zeitlosigkeit an den Genius N, so werden wir am sichersten auch bei der nun nicht mehr allzu schwierigen Entscheidung geleitet werden, wem das Prädikat des Genies zuzusprechen ist, und wem es aberkannt werden muss. Zwischen der populären Meinung, die beispielsweise Türk und Lombroso vertreten, welche den Begriff des Genies bei jeder über den Durchschnitt stärker hinausragenden intellektuellen oder werklichen Leistung anzuwenden bereit ist, und der Exklusivität jener Lehren Kantens und Schellings, welche einzig im schaffenden Künstler das Walten des Genius erblicken wollen, legt, obwohl in der Mitte, doch zweifelsohne diesmal das Richtige. Der Titel des Genius ist nur den großen Künstlern und den großen Philosophen, zu denen ich hier auch die seltensten Genien, die großen Religionsstifter zähle, eins, zu vindizieren. Weder der Größe als große Mann der Tat noch der große Mann der Wissenschaft haben auf ihn Anspruch. Die Männer der Tat, die berühmten Politiker und Feldherren, mögen wohl einzelne Züge haben, die an das Genie erinnern, z.B. eine vorzügliche Menschenkenntnis, ein enormes Personengedächtnis. Auf ihre Psychologie kommt diese Untersuchung noch einmal zu sprechen, zwei, aber mit dem Genius kann sie nur verwechseln, wer schon durch den N, über sie handelt, kurz das 13. Kapitel, Seite 299 fr. NW Eininger, Geschlechter und Charakter, 10. Auflage 12 N178, die sexuellen Typen. Ein äußeren Aspekt von Größe allein völlig zu blenden ist. Das Genie ist in mehr als einem Sinne ausgezeichnet, gerade durch den Verzicht auf alle Größen nach außen, durch reine innere Größe. Der wahrhaft bedeutende Mensch hat den stärksten Sinn für die Werte, der Feldherr Politiker ein fast ausschließliches Fassungsvermögen für die Mächte. Jener sucht allenfalls die Macht an den Wert, dieser höchstens den Wert an die Macht zu knüpfen und zu binden, man erinnere sich an das oben von den Unternehmungen der Imperatoren Gesagte. Der große Feldherr, der große Politiker, sie steigen aus dem Chaos der Verhältnisse empor wie der Vogel Phönix, um zu verschwinden wie dieser. Der große Imperator oder große Demagog ist der einzige Mann, der ganz in der Gegenwart lebt, er träumt nicht von einer schöneren, besseren Zukunft, er sinnt keine entflossenen Vergangenheit nach, er knüpft sein Dasein an den Moment, und sucht nicht auf einer jener beiden Arten, die dem Menschen möglich sind, die Zeit zu überspringen. Der echte Genius aber macht sich in seinem Schaffen nicht abhängig von den konkret zeitlichen Bedingungen seines Lebens, die für den Feldherr-Politiker stets das Ding an sich bleiben, das, was ihm zuletzt Richtung gibt. So wird der große Imperator zu einem Phänomen der Natur, der große Denker und Künstler steht außerhalb ihrer, er ist eine Verkörperung des Geistes. Die Werke des Tatmenschen gehen dann auch meist mit seinem Tode, oft schon früher, und nie sehr viel später, spurlos zugrunde, nur die Chronik der Zeit meldet von dem, was da geformt wurde, nur um wieder zerstört zu werden. Der Imperator schafft keine Werke, an denen die zeitlosen, ewigen Werte im ungeheurer Sichtbarkeit für alle Jahrtausende zum Ausdruck kommen. Denn dies sind die Taten des Genius. Dieser, nicht der andere, schafft die Geschichte, weil er nicht an sie gebannt ist, sondern außerhalb ihrer steht. Der bedeutende Mensch hat eine Geschichte, den Imperator hat die Geschichte. Der bedeutende Mensch zeugt die Zeit, der Imperator wird von ihr gezeugt und getötet. Nebenso wenig wie der große Willensmensch besitzt der große Wissenschaftler, wenn er nicht zugleich großer Philosoph in Begabung und Gedächtnis. 179 Nist, ein Anrecht auf den Namen des Genius, heiße er sonst Newton oder Gauss, Lenin oder Darwin, Kopernikus oder Galilei. Die Männer der Wissenschaft sind nicht universell, denn es gibt Wissenschaft nur vom Fache, allenfalls von Fächern. Das liegt keineswegs, wie man glaubt, an der fortschreitenden Spezialisierung, die es unmöglich mache, alles zu beherrschen, es gibt unter den Gelehrten auch im 19. und 20. Jahrhundert noch manche ebenso staunenerregende Polyhistorie, wie sie Aristoteles, oder wie sie Leibniz besaß. Ich erinnere an Alexander V. Humboldt, an Wilhelm Wundt. Jener Mangel liegt vielmehr im Wesen aller Wissenschaft und Wissenschaftler tief begründet. Das 8. Kapitel erst wird die letzte Differenz, die hier besteht, völlig aufzudecken versuchen. Indes ist man vielleicht bereits hier zu dem Zugeständnis geneigt, auch der hervorragendste Mann der Wissenschaft sei keine so allumfassende Natur wie selbst jene Philosophen es waren, die an der äußersten Grenze dessen stehen, wo die Bezeichnung genial noch startet. Ich denke an Fichte, Schleiermacher, Carlyle, Nietzsche. Welcher bloße Wissenschaftler fühlte in sich ein unmittelbares Verständnis aller Menschen, aller Dinge, oder auch nur die Möglichkeit, ein solches in sich und aus sich selbst heraus je zu verwirklichen? Ja, welchen anderen Sinn hätte denn die wissenschaftliche Arbeit der Jahrtausende, als diese unmittelbare Einsicht zu ersetzen? Dies ist der Grund, warum alle Wissenschaftler notwendig immer Fachmänner sind. Es kennt auch nie ein Wissenschaftler, der nicht Philosoph ist, selbst wenn er noch so Hervorragendes leistete, jenes kontinuierliche, nichts vergessende Leben, das den Genius auszeichnet, eben wegen seines Mangels an Universalität. Endschließlich sind die Forschungen des Wissenschaftlers immer in den Stand der Kenntnisse seiner Zeit gebannt, er übernimmt einen Fonds von Erfahrungen in bestimmter Menge und Gestalt, vermehrt und verändert ihn um ein geringes oder größeres, und gibt ihn weiter. Aber auch von seinen Leistungen wird vieles weggenommen, vieles muss hinzugefügt werden, sie dauern als Bücher fort in den Bibliotheken, aber nicht als ewige, der Korrektur auch nur an N12N180 die sexuellen Typen. Neinem Punkte entrückte Schöpfung. Aus den berühmten Philosophien dagegen spricht wie aus den großen Kunstwerken ein unverrückbares, unverlierbares, eine Weltanschauung zu uns, an welcher der Fortschritt der Zeiten nichts ändert, die je nach der Individualität ihres Schöpfers, welche an ihr sichtbar zum Ausdruck gelangte, immer im Verwandte Menschen findet, die ihr anhangen. Es gibt Platoniker und Aristoteliker, Spinozisten und Berkeleyaner, Thomisten und Anhänger Brunos noch heute, aber es gibt keinen Galileaner und keine Helmholtzianer, nirgends Ptolemäer, nirgends Kopernikaner. Es ist darum ein Unfug und verdirbt den Sinn des Wortes, wenn man von Klassikern der exakten Wissenschaften kleiner als oder Klassikern der Pädagogik C ebenso spricht, wie man mit gutem Recht von klassischen Philosophen und klassischen Künstlern redet. Der große Philosoph also trägt den Namen des Genius mit Verdienst und Ehre, und wenn es auch des Philosophen größter Schmerz in Ewigkeit bleibt, dass er nicht Künstler ist, denn aus keinem anderen Grunde wird er Ästhetiker, so neidet doch nicht minder der Künstler dem Philosophen die zähe und wehrhafte Kraft abstrakten systematischen Denkens, nicht umsonst werden Prometheus und Faust, Prospero und Cyprian, der Apostel Paulus und der Penzer so im Problem. Darum, deucht mir, sind beide einander gleich zu achten, und hat keiner vor dem anderen allzu viel voraus. Denn freilich heißt es auch in der Philosophie mit dem Begriffe der Genialität nicht so verschwenderisch umgehen, als dies gewöhnlich zu geschehen pflegt, sonst würde meine Darstellung mit Recht den Vorwurf der Parteilichkeit gegen die positive Wissenschaft auf sich laden, einer Parteilichkeit, die mir selbstverständlich fern liegt, da ich einen solchen Angriff ja zunächst als gegen mich selbst und einen großen Teil dieser Arbeit gekehrt empfinden müsste. Anaxagoras, Bade, Emerson als geniale Menschen bezeichnen, geht nicht an. Weder unoriginelle Tiefe, Angelo Silesius, Philo, Jacobi, noch originelle Flacheinbegabung und Gedächtnis. 181 Einheit, Kant, Feuerbach, Hume, Herbart, Locke, Carneades, sollte auf die Anwendung des Begriffes ein Recht erwecken können. Die Geschichte der Kunst ist heute in gleicher Weise wie die der Philosophie voll der verkehrtesten Wertungen. Ganz anderes die Geschichte der ihre eigenen Ergebnisse fortwährend berichtigenden und nach dem Umfang dieser Verbesserungen wertenden Wissenschaft. Die Geschichte der Wissenschaft verzichtet auf die Biografie ihrer wackersten Kämpfe, ihr Ziel ist ein System über individuelle Erfahrung, aus dem der Einzelne verschwunden ist. In der Hingabe an die Wissenschaft liegt darum die größte Entsagung, denn durch sie verzichtet der einzelne Mensch als solcher auf Ewigkeit. NVI. Kapitel. Gedächtnis, Logik, Ethik. Die Überschrift, welche ich diesem Kapitel voranstelle, ist sofort und mit Leichtigkeit einem schweren Missverständnis ausgesetzt. Es könnte nach ihr scheinen, als huldige der Autor der Ansicht, die logischen und ethischen Wertungen seien Objekte ausschließlich der empirischen Psychologie, psychische Phänomene ganz so wie die Empfindung und das Gefühl, Logik und Ethik also spezielle Disziplinen, Unterabteilungen der Psychologie und aus ihr, in ihr zu begründen. Nicht bekenne gleich und vollständig, dass ich diese Anschauung, den Psychologismus, für gänzlich falsch und verderblich halte, falsch, weil das Unternehmen nie gelingen kann, wovon wir uns noch überzeugen werden, verderblich, weil es nicht einmal so sehr die hierdurch kaum berührte Logik und Ethik als die Psychologie zugrunde richtet. Der Ausschluss der Logik und Ethik von der Begründung der Psychologie und ihr Verweis in einen Appendix der letzteren ist das Korrelat zu dem Überwuchern der Empfindungslehre, und hat mit dieser zusammt all das auf dem Gewissen, was sich heute als empirische Psychologie präsentiert, jenen Haufen toter Gebeine, denen kein Feinsinn und kein Fleiß mehr Leben einhaucht, in denen vor allem die wirkliche Erfahrung nicht wieder zu erkennen ist. Was also die unglücklichen Versuche betrifft, Logik und Ethik auf den Stufen bei einer, gleichgültig mit welchem Mörtel, zusammensetzenden Psychologie, als das zarte, jüngste Kind des Seelenlebens, zu setzen, so trage ich wenigstens kein Bedenken, gegen Brentano und seine Schule, Stumpf, Meinung, Höfler, Gedächtnis, Logik, Ethik. J. 83 Nierenfels, gegen D.H. Lips und G. Heimanns, gegen die ebenfalls dahin zu zählenden Meinungen von Mach und Avenarius, hier mich prinzipiell jener anderen Richtung anzuschließen, deren Positionen heute von Winterband, Kohn, Nathorp, F. J. Schmidt, besonders aber von Husserl verteidigt werden, der selbst früher Psychologist war, seither aber zu der festesten Überzeugung von der Unhaltbarkeit dieses Standpunktes gelangt ist, jener Richtung, welche gegen die psychologisch-genetische Methode Humes den transzendental-kritischen Gedanken Kantens geltend macht und hochzuhalten weiß. Aber die vorliegende Arbeit keine ist, welche mit den allgemeinen, über individuell gültigen Normen des Handelns und Denkens und den Bedingungen des Erkennens sich beschäftigte, da sie vielmehr, ihrem Ausgangspunkt wie ihrem Ziele nach, eben Unterschiede zwischen Menschen festzustellen trachtet, und nicht für beliebige Wesen, selbst für größer als die lieben Engelein im Himmel, gültig zu sein beansprucht, wie die Philosophie Kantens ihren Grundgedanken nach, so durfte und musste sie bisher psychologisch, nicht psychologistisch, sein, und wird es weiter bleiben, ohne an den Stellen, wo sich die Notwendigkeit herausstellen sollte, zu verabsäumen, selbst eine formale Betrachtung zu wagen, oder wenigstens darauf hinzuweisen, dass da oder dort das alleinige Recht der logischen, kritischen, transzendentalen Methode zustehe. Der Titel dieses Kapitels rechtfertigt sich anders. Die langwierige, weil gänzlich neu zu führende Untersuchung des vorigen hat gezeigt, dass das menschliche Gedächtnis zu Dingen in intimer Beziehung steht, mit denen man es einer Verwandtschaft bisher nicht für würdig gehalten zu haben scheint. Zeit, Wert, Genie, Unsterblichkeit, all dies vermochte sie mit dem Gedächtnis in einem merkwürdigen Zusammenhange zu zeigen, dessen Existenz man offenbar noch gar nicht vermutet hat. Dieses fast völlige Fehlen aller Hinweise muss einen tieferen Grund haben. Er liegt, so scheint es, in den Unzulänglichkeiten und Schlampereien, welche die Theorien des Gedächtnisses immer wieder sich haben zu Schulden kommen lassen. NJG 4 die sexuellen Typen. In hier lenkt zunächst die schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts von Charles Bonnet begründete, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts besonders durch Ewald Hering und E. Mach, in Schwung gekommene Lehre den Blick auf sich, welcher im Gedächtnis des Menschen nichts weiter sieht als die allgemeine Funktion der organisierten Materie, auf neue Reize, die vorangegangenen Reizen mehr oder weniger gleichen, anders, leichter und schneller zu reagieren als auf erstmalige Irritation. Diese Theorie glaubt also die menschlichen Gedächtnisphänomene durch die sonstige Erfahrung der Übungsfähigkeit lebender Wesen schon erschöpft. Für sie ist das Gedächtnis eine Anpassungserscheinung nach Lamarckschem Muster. Gewiss, es besteht ein gemeinsames zwischen dem menschlichen Gedächtnis und jenen Tatsachen, z.B. gesteigerter Reflexerregbarkeit bei gehäufter Wiederholung der Erregungen. Das identische Element liegt in dem Fortwirken des ersten Eindruckes über den Moment hinaus, und das 12. Kapitel wird auf den tiefsten Grund dieser Verwandtschaft noch einmal zurückkommen. Es ist aber daneben doch ein abgrundtiefer Unterschied zwischen der Stärkung eines Muskels durch Gewöhnung an wiederholte Kontraktion, zwischen der Anpassung des Arsenikessers oder des Morphinisten an immer größere Quantitäten des Giftes hier, und der Erinnerung des Menschen an seine früheren Erlebnisse dort. Auf der einen Seite ist die Spur des Alten nur im Neuen verfolgbar, auf der anderen treten früher erlebte Situationen wieder, ganz als die Alten, hervor in das Bewusstsein, so wie sie selbst waren, mit aller Individuation ausgestattet, nicht zu bloßer Nachwirkung auf den neuen Moment durch ein Residuum nutzbar gemacht. Die Identifikation beider Phänomene wäre so ungereimt, dass auf eine weitere Besprechung dieser allgemein biologischen Ansicht verzichtet werden kann. Innerhalb der physiologischen Hypothese hängt die Associationslehre als Theorie des Gedächtnisses historisch durch Hartley und sachlich durch den Begriff der Gewöhnung zusammen. Sie leitet alles Gedächtnis aus dem mechanischen Spiel der Vorstellungsverknüpfungen nach 1 bis 4 Gedächtnis, Logik, Ethik, 185 Gesetzen ab. Dabei übersieht sie, dass das Gedächtnis, das kontinuierliche des Mannes, im Grunde eine Willenserscheinung ist. Ich kann mich auf etwas besinnen, wenn ich es wirklich will, entgegen beispielsweise meiner Schlafsucht, wenn ich nur wahrhaft entschlossen bin, diese zu unterdrücken. In der Hypnose, durch welche Erinnerung an alles Vergessene erzielt werden kann, tritt der Wille des Fremden an die Stelle des allzu schwachen eigenen und liefert so wieder den Beweis, dass es der Wille ist, welcher die zweckmäßigen Associationen aufsucht, dass alle Association durch die tiefere Apperzeption herbeigeführt wird. Hier musste einem späteren Abschnitt vorgegriffen werden, welcher das Verhältnis zwischen Associations und Apperzeptionspsychologie klarzustellen und die Berechtigung beider abzuwägen suchen wird. Enemit der Associationspsychologie, welche das psychische Leben zuerst zerspaltet und wähnt, im Tanze der einander die Hände reichenden Bruchstücke es dann noch zusammenleimen zu können, hängt wiederum enge jene dritte Konfusion zusammen, die, ungeachtet des von Avenarius und besonders von Hofding ungefähr zur gleichen Zeit mit so viel Recht erhobenen Einspruches, noch immer das Gedächtnis mit dem Wiedererkennen zusammenwirft. Das Wiedererkennen eines Gegenstandes braucht durchaus nicht auf der gesonderten Reproduktion des früheren Eindruckes zu beruhen, wenn auch in einem Teile der Fälle im neuen Eindrucke die Tendenz zu liegen scheint, auf der Stelle den Älteren wachzurufen. Aber es gibt daneben ein mindestens ebenso häufig vorkommendes unmittelbares Wiedererkennen, in welchem nicht die neue Empfindung von sich selbst wegführt und wie mit einem Streben verknüpft erscheint, sondern wo das Gesehene, Gehörte etc. nur mit einer spezifischen Färbung, Tint würde James sagen, auftritt, mit jenem Charakter, den Avenarius das Notal, Höfding die Bekanntheitsqualität nennt. Wer in die Heimat zurückkehrt, dem scheinen Weg und Steg bekannt, auch wenn er nichts mehr zu benennen und sich gar nicht leicht zurechtzufinden weiß, und keines besonderen Tages gerade gedenkt, an dem N186 die sexuellen Typen. nach hier gegangen. Eine Melodie kann mir bekannt vorkommen, ohne dass ich weiß, wann und wo ich sie gehört habe. Der Charakter im Avenarius'schen Sinne, der Bekanntheit, der Vertrautheit etc. schwebt hier sozusagen über dem Sinneseindruck selbst. Die Analyse weiß nichts von Assoziationen, deren Verschmelzung mit meiner neuen Empfindung, nach der Behauptung einer anmaßenden Pseudopsychologie, jenes unmittelbare Gefühl erst erzeugen soll, und sie vermag diese Fälle sehr gut von jenen anderen zu unterscheiden, wo schon leise und kaum merklich, in Henidenform, das ältere Erlebnis wirklich assoziiert wird. Auch individualpsychologisch ist diese Distinktion eine Notwendigkeit. Im hochstehenden Menschen ist das Bewusstsein einer nicht interrupten Vergangenheit fortwährend so lebendig, dass er, etwa beim Wiedererblicken eines Bekannten auf der Gasse, sofort die letzte Begegnung als selbstständiges Erlebnis reproduziert, während einem wenige Begabten das einfache Bekanntheitsgefühl, das ihm ein Wiedererkennen ermöglicht, oft auch dann allein auftritt, wenn er jenes Zusammensein, sogar in seinen Einzelheiten, noch recht gut sich zu vergegenwärtigen vermöchte. Entstellen wir nur noch, zum Abschluss dessen, die Frage, ob die anderen Organismen außer dem Menschen ebenfalls jene, von allem Ähnlichen wohl zu unterscheidende Fähigkeit besitzen, frühere Augenblicke ihres Lebens wieder in ihrer Gänze aufleben zu lassen, so ist diese Frage mit der größten Wahrscheinlichkeit im verneinenden Sinne zu beantworten. Die Tiere könnten nicht, wie sie es tun, stundenlang regungslos und ruhig auf einem Flecke verharren, wenn sie an ihr vergangenes Leben zurückdächten oder eine Zukunft in Gedanken vorausnehmen. Die Tiere haben Bekanntheitsqualitäten und Erwartungsgefühle, der die Heimkehr des Herrn nach 20 Jahren begrüßende Hund, die Schweine vor dem Tore des Metzgers, die zur Belegung geführte rossige Stute, aber sie besitzen keine Erinnerung und keine Hoffnung. Sie vermögen wiederzuerkennen, mit Hilfe des Notdeis, aber sie haben kein Gedächtnis. Gedächtnis, Logik, Ethik. 137 nennt das Gedächtnis als eine besondere, mit niederen Gebieten psychischen Lebens nicht zu verwechselnde Eigenschaft dargetan, scheint es zudem ausschließlicher Besitz des Menschen zu sein, so wird es nicht mehr Wunder nehmen, dass es mit jenen höheren Dingen, wie dem Wert- und Zeitbegriff, dem keinem Tiere eignenden Unsterblichkeitsbedürfnisse, der nur dem Menschen möglichen Genialität, in einem Zusammenhange steht. Und wenn es einen einheitlichen Begriff vom Menschen gibt, ein tiefstes Wesen der Menschheit, das in allen besonderen Qualitäten des Menschen zum Ausdrucke kommt, so wird man es geradezu erwarten müssen, dass auch die logischen und ethischen Phänomene, die den anderen Lebewesen allem Anscheine nach ebenso abgehen wie das Gedächtnis, mit dem Gedächtnis irgendwo sich berühren werden. Diese Beziehung heißt es nun aufsuchen. Es kann zu dem Behufe von der wohlbekannten Tatsache ausgegangen werden, dass Lügner ein schlechtes Gedächtnis haben. Vom pathologischen Lügner steht es fest, dass er nahezu überhaupt kein Gedächtnis hat. Auf den männlichen Lügner komme ich im Folgenden noch einmal zu sprechen. Er bildet nicht die Regel unter den Männern. Fasst man hingegen ins Auge, was früher über das Gedächtnis der Frauen gesagt wurde, so wird man es neben die angeführte Erscheinung der mangelnden Erinnerungsgabe verlogener Männer stellen dürfen, wenn so viele Sprichwörter und Erzählungen, wenn Dichtung und Volksmund vor der Lügenhaftigkeit des Weibes warnen. Es ist klar, einem jeden Wesen, dessen Gedächtnis ein so minimales wäre, das, was es gesagt, getan, erlitten hat, später nur im dürftigsten Grade von Bewusstheit ihn noch gegenwärtig bliebe, einem jeden solchen Wesen muss, wenn ihm die Gabe der Sprache verliehen ist, die Lüge leicht fallen, und dem Impuls zu ihr wird, wenn es auf die Erreichung praktischer Zwecke ankommt, von einem so beschaffenen Individuum, dem nicht der wahre Vorgang mit voller Intensität vorschwebt, schwer widerstanden werden können. Und noch stärker muss sich diese Versuchung geltend machen, wenn das Gedächtnis dieses Wesens nicht von jener kontinuierlichen Art ist, die nur der Mann kennt, sondern in 1-3-8 die sexuellen Typen. Denn wenn das Wesen, wie W., sozusagen nur in Augenblicken, diskret, diskontinuierlich, zusammenhanglos lebt, in den zeitlichen Ereignissen aufgeht, statt über ihnen zu stehen, oder den Zeitablauf wenigstens zum Problem zu erheben, wenn es nicht, wie M., alle seine Erlebnisse auf einen einheitlichen Träger derselben bezieht, sie von diesem auf sich nehmen lässt, wenn ein Zentrum der Aperzeption fehlt, dem alle Vergangenheit stets in einheitlicher Weise zugezählt wird, wenn das Wesen sich nicht als eines und selbes in allen seinen Lebenslagen fühlt und weiß. Es kommt zwar wohl auch bei jedem Manne vor, dass er sich einmal größer als nicht versteht, ja bei sehr vielen Männern ist es, wenn sie an ihre Vergangenheit zurückdenken, ohne dass dies mit den Phänomenen der psychischen Periodizität in Verbindung gebracht werden dürfte, eins, die Regel, dass sie die Substitution ihrer gegenwärtigen Persönlichkeit für den Träger jener älteren Erlebnisse nicht leicht auszuführen vermögen, dass sie nicht begreifen, wie sie dies oder jenes damals denken oder tun konnten, und doch wissen und fühlen sie sehr wohl, dass sie es trotzdem gedacht und getan haben, und zweifeln nicht im Mindesten daran. Dieses Gefühl der Identität in allen Lebenslagen fehlt dem echten Weibe völlig, da sein Gedächtnis, selbst wenn es, das kommt in einzelnen Fällen vor, auffallend gut ist, stets alle Kontinuität vermissen lässt. Das Einheitsbewusstsein des Mannes, der sich in seiner Vergangenheit oft nicht versteht, äußert sich in dem Bedürfnisse sich zu verstehen, und diesem Bedürfnis im Mann jetzt die Voraussetzung, dass er stets ein und derselbe trotz seines sich jetzt nicht Verstehens gewesen ist. Die Frauen verstehen sich, wenn sie an ihr früheres Leben zurückdenken, nie, sie haben aber auch kein Bedürfnis sich zu verstehen, wie man schon aus dem geringen Interesse entnehmen kann, dass sie den Worten des Mannes entgegenbringen, der ihnen etwas über sie selbst sagt. Die Frau interessiert sich nicht für sich, darum gibt es keine weibliche Psychologin und keine Psychologie des N, welche der sich immer verstehende Mensch ebenso gut kennt wie der sich nie verstehende. Gedächtnis, Logik, Ethik. 189 Ein Weib ist von einem Weibe, und ganz unfassbar wäre ihr das krampfhafte, echt männliche Bemühen, die eigene Vergangenheit als eine logische Folge von kontinuierlichem, lückenlos kausal geordneten, nicht sprunghaften Geschehen zu interpretieren, Anfang, Mitte, Ende des individuellen Lebens zueinander in Beziehung zu setzen. TNV und hieraus aber ist auch die Brücke zur Logik durch einen Grenzübergang zu schlagen möglich. Ein Wesen, das, wie W, das absolute Weib, sich nicht in den aufeinanderfolgenden Zeitpunkten als identisch wüsste, hätte auch keine Evidenz der Identität seines Denkobjektes zu verschiedenen Zeiten, da, wenn beide Teile der Veränderung unterworfen sind, sozusagen das absolute Koordinatensystem fehlt, auf das Veränderung bezogen, mithilfe dessen Veränderung einzig bemerkt werden könnte. Ja, ein Wesen, dessen Gedächtnis nicht einmal so weit reichte, um ihm die psychologische Möglichkeit zu gestatten, das Urteil zu fällen, ein Gegenstand oder ein Ding sei trotz des Zeitablaufes mit sich selbst identisch geblieben, um es also z. b. zu befähigen, irgendeine mathematische Größe in einer längeren Rechnung als dieselbe zu verwenden, einzusetzen und festzuhalten, ein solches Wesen würde im extremen Falle auch nicht imstande sein, vermöge seines Gedächtnisses die unendlich klein gesetzte Zeit zu überwinden, welche, psychologisch, jedenfalls erforderlich ist, um von A zu sagen, dass es im nächsten Moment doch noch A sei, um das Urteil der Identität A gleich A zu fällen, oder den Satz des Widerspruches auszusprechen, der voraussetzt, dass ein A nicht sofort dem Denkenden entschwinde, denn sonst könnte es das A vom Nona, das nicht A ist, und das es wegen der Enge des Bewusstseins nicht gleichzeitig ins Auge zu fassen vermag, nicht wirklich unterscheiden. Ende A's ist kein bloßer Scherz des Gedankens, kein neckisches Sophisma der Mathematik, keine verblüffende Konklusion aus durchgeschmuggelten Prämissen. Zwar bezieht sich sicherlich, es muss das, um möglichen Einwänden zu begegnen, der folgenden Untersuchung vorweggenommen in 1.0 die sexuellen Typen. In werden, das Urteil der Identität immer auf Begriffe, nie auf Empfindungen oder Komplexe von solchen, und die Begriffe sind als logische Begriffe zeitlos, sie behalten ihre Konstanz, ob ich sie als psychologisches Subjekt konstant denke oder nicht. Aber der Mensch denkt den Begriff eben nie rein als logischen Begriff, weil er kein rein logisches, sondern auch ein psychologisches, von den Bedingungen der Sinnlichkeit affiziertes Wesen ist, er kann an seiner Stadt immer nur eine, aus seinen individuellen Erfahrungen durch wechselseitige Auslöschung der Differenzen und Verstärkung des Gleichartigen hervorgewachsene Allgemeinvorstellung, eine typische, konnotative, repräsentative Vorstellung, denken, die aber das abstrakte Moment der Begrifflichkeit erhalten und wunderbarerweise in diesem Sinne verwertet werden kann. Er muss also auch die Möglichkeit haben, die Vorstellung, in welcher er den de facto unanschaulichen Begriff anschaulich denkt, zu bewahren, zu konservieren. Diese Möglichkeit hin wiederum wird ihm nur durch das Gedächtnis gewährleistet. Fehlte ihm also das Gedächtnis, so wäre für ihn auch die Möglichkeit dahin, logisch zu denken, jene Möglichkeit, die sich sozusagen immer nur an einem psychologischen Medium inkarniert. Na also ist der Beweis streng geführt, dass mit dem Gedächtnis auch die Fähigkeit erlischt, die logischen Funktionen auszuüben. Die Sätze der Logik werden hierdurch nicht tangiert, nur die Kraft, sie anzuwenden, ist da getan als an jene Bedingung gebunden. Der Satz A gleich N hat psychologisch stets eine Beziehung zur Zeit, insofern er nur im Gegensatze zur Zeit ausgesprochen werden kann, ATI gleich E2. Logisch wohnt ihm diese Beziehung freilich nicht inne, wir werden aber noch darüber Aufschluss erhalten, warum er rein logisch als besonderes Urteil keinen speziellen Sinn hat und dieser psychologischen Folie so sehr bedarf. Psychologisch ist demnach das Urteil nur in Relation zur Zeit vollziehbar, als deren eigentliche Negation es sich darstellt. Ich habe aber früher das stetige Gedächtnis als die Überwindung der Zeit, und eben damit als die psychologische Bedingung der Zeitauffassung erwiesen. So präsentierten Gedächtnis, Logik, Ethik. 191 N sich denn die Tatsache des kontinuierlichen Gedächtnisses als der psychologische Ausdruck des logischen Satzes der Identität, dem absoluten Weibe, dem jenes fehlt, kann auch dieser Satz nicht Axiom seines Denkens sein. Für das absolute Weib gibt es kein Principium Identitatis und Contradictionis und Exclusitatio. Na, aber nicht nur diese drei Prinzipien, auch das vierte der logischen Denkgesetze, der Satz vom Grunde, der von jedem Urteil eine Begründung verlangt, die es für alle Denkenden notwendig mache, hängt mit dem Gedächtnis aufs Innigste zusammen. Der Satz vom zureichenden Grunde ist der Nerv, das Prinzip des Syllogismus. Die Prämissen eines Schlusses sind aber psychologisch immer frühere, der Konklusion zeitlich vorhergehende Urteile, die vom Denkenden ebenso festgehalten werden müssen, wie die Begriffe durch die Sätze von der Identität und vom Widerspruch gleichsam geschützt werden. Die Gründe eines Menschen sind immer in seiner Vergangenheit zu suchen. Darum hängt die Kontinuität, welche das Denken des Menschen als Maxime gänzlich beherrscht, mit der Kausalität so enge zusammen. Jedes psychologische Inkrafttreten des Satzes vom Grunde setzt demzufolge kontinuierliches, aller Identitäten wahrendes Gedächtnis voraus. Da wir dieses Gedächtnis so wenig als Kontinuität sonst irgend kennt, so gibt es für sie auch kein Principium rationis sufficientis. Es ist also richtig, dass das Weib keine Logik besitzt. Georg Simmel hat diese alte Erkenntnis als unhaltbar bezeichnet, weil die Frauen oft mit äußerster, strengster Konsequenzfolgerungen zu ziehen wüssten. Dass die Frau in einem konkreten Falle, wo es ihr zur Erreichung irgendeines Zweckes passt und dringend notwendig scheint, unerbittlich folgert, ist so wenig ein Beweis dafür, dass sie ein Verhältnis zum Satz vom Grunde hat, wie es ein Beweis für ein Verhältnis zum Satz der Identität ist, dass sie so oft hartnäckig ist. Hiermit hoffe ich auch, die Kühnheit dieses gänzlich neuartigen Überganges vom Gedächtnis zur Logik gerechtfertigt zu haben. N192 die sexuellen Typen. Nein und dasselbe behauptet, und immer wieder auf ihr erstes, längst widerlegtes, Wort zurückkommt. Die Frage ist, ob jemand die logischen Axiome als Kriterien der Gültigkeit seines Denkens, als Richter über das, was er sagt, anerkennt oder nicht, ob er sie zur steten Richtschnur und Norm seines Urteils macht. Eine Frau nun sieht nie ein, dass man alles auch begründen müsse, da sie keine Kontinuität hat, empfindet sie auch kein Bedürfnis nach der logischen Stützung alles Gedachten, daher die Leichtgläubigkeit aller Weiber. Also im Einzelfall mögen sie konsequent sein, aber dann ist die Logik nicht Maßstab, sondern Werkzeug, nicht Richter, sondern meistens Henker. Dagegen wird eine Frau durchaus, wenn sie eine Ansicht äußerte, und der Mann so dumm wäre, dies überhaupt ernst zu nehmen und einen Beweis von ihr verlangte, ein solches Ansinnen als unbequem und lästig, als gegen ihre Natur gerichtet empfinden. Denn man fühlt sich vor sich selbst beschämt, er fühlt sich schuldig, wenn er einen Gedanken, habe er ihn nun geäußert oder nicht, zu begründen unterlassen hat, weil er die Verpflichtung dazu fühlt, die logische Norm einzuhalten, die er ein für allemal über sich gesetzt hat. Die Frau erbittet die Zumutung, ihr Denken von der Logik ausnahmslos abhängig zu machen. Ihr mangelt das intellektuelle Gewissen. Man könnte bei ihr von Logical Insanity sprechen. Der häufigste Fehler, den man an der weiblichen Rede entdecken würde, wollte man sie wirklich CTF ihre Logizität prüfen, was jedermann gewöhnlich unterlässt und schon damit seine Verachtung der weiblichen Logik kundgibt, wäre die Quaternio Terminorum, jene Verschiebung, die eben aus der Unfähigkeit des Festhaltens bestimmter Vorstellungen, aus dem Mangel eines Verhältnisses zum Satze der Identität, hervorgeht. Die Frau erkennt nicht von selbst, dass sie an diesem Satz sich halten müsse, er ist denn nicht oberstes Kriterium ihrer Urteile. Der Mann fühlt sich zur Logik verpflichtet, die Frau nicht, nur darauf aber kommt es an, nur jenes Gefühl der Schuldigkeit kann eine Bürgschaft dafür bieten, dass von einem Menschen immer und ewig logisch zu denken Gedächtnis, Logik, Ethik, 193 gestrebt werde. Es ist vielleicht der tiefste Gedanke, welchen Descartes je geäußert hat, und wohl darum so wenig verstanden und meist als schrecklicher Irrlehrer hingestellt, dass aller Irrtum eine Schuld ist. Na, aber Quell alles Irrtums ist im Leben auch immer ein Mangel an Gedächtnis. So hängen Logik wie Ethik, die sich eben in der Wahrheitsforderung berühren und am höchsten Werte der Wahrheit zusammentreffen, wieder beide auch mit dem Gedächtnis zusammen. Und es dämmert uns auch bereits die Erkenntnis auf, dass Biaton so Unrecht nicht hatte, wenn er die Einsicht mit der Erinnerung in Zusammenhang brachte. Das Gedächtnis ist zwar kein logischer und ethischer Akt, aber zumindest ein logisches und ethisches Phänomen. Ein Mensch z.B., der eine wahrhaft tiefe Empfindung gehabt hat, empfindet es als sein Unrecht, wenn er, sei es auch durch äußeren Anlass genötigt, eine halbe Stunde darauf schon an etwas ganz anderes denkt. Der Mann kommt sich gewissenlos und unmoralisch vor, wenn er bemerkt, dass er an irgendeinen Punkt seines Lebens längere Zeit hindurch nicht gedacht hat. Das Gedächtnis ist ferner schon deshalb moralisch, weil es allein die Reue ermöglicht. Alles Vergessen hingegen ist an sich unmoralisch. Darum ist Pietät eben auch sittliche Vorschrift, es ist Pflicht, nichts zu vergessen. Und nur insofern hat man der Verstorbenen besonders zu gedenken. Darum auch sucht der Mann, aus logischen und ethischen Motiven in gleichem Maße, in seine Vergangenheit Logik zu bringen, alle Punkte in ihr zur Einheit zu ordnen. Denn wie mit einem Schlage ist hier an den tiefen Zusammenhang von Logik und Ethik gerührt, den Sokrates und Plato geahnt haben, Kant und Fichte neu entdecken mussten, auf dass er später wieder vernachlässigt würde und den Lebenden ganz in Verlust geriete. Nein, Wesen, das nicht begreift oder nicht anerkennt, dass A und Non-A einander ausschließen, wird durch nichts mehr gehindert zu lügen, vielmehr, es gibt für ein solches Wesen gar keinen Begriff der Lüge, weil ihr Gegenteil, NW ein Inger, Geschlechter und Charakter exo. Auflage 23 N1Q für die sexuellen Typen. Die Wahrheit, als das Maß, ihm abgeht, ein solches Wesen kann, wenn ihm dennoch Sprache verliehen ist, lügen, ohne es zu wissen, ja ohne die Möglichkeit, zu erkennen, dass es lügt, da es des Kriteriums der Wahrheit entbehrt. Wäre das norma sui et falsi est. Es gibt nichts Erschütternderes für einen Mann, als wenn er, einem Weibe auf eine Lüge gekommen, sie fragt, größer als was lügst du? Und dann gewahren muss, wie sie diese Frage gar nicht versteht und, ohne zu begreifen, ihn angafft, oder lächelnd ihn zu beruhigen sucht, oder gar in Tränen ausbricht. Denn mit dem Gedächtnis allein ist die Sache nicht erledigt. Es ist auch unter den Männern die Lüge genug verbreitet. Und es kann gelogen werden trotz der Erinnerung an den tatsächlichen Sachverhalt, an dessen Stelle zu irgendwelchem Zwecke ein anderer gesetzt wird. Ja, nur von einem solchen Menschen, der, trotz seinem besseren Wissen und Bewusstsein, den Tatbestand fälscht, kann eigentlich mit Recht gesagt werden, dass er lüge. Und es muss ein Verhältnis zur Idee der Wahrheit als des höchsten Wertes der Logik wie der Ethik da sein, damit von einer Unterdrückung dieses Wertes zugunsten fremder Motiv die Rede sein könne. Wo dieses fehlt, kann man nicht von Irrtum und Lüge, sondern höchstens von Verirrtheit und Verlogenheit sprechen, nicht von antimoralischem, sondern nur von amoralischem Sein. Das Weib also ist amoralisch. Denn jenes absolute Unverständnis für den Wert der Wahrheit an sich muss demnach tiefer liegen. Aus dem kontinuierlichen Gedächtnis ist, da der Mann ebenfalls, ja eigentlich nur erlügt, die Wahrheitsforderung, das Wahrheitsbedürfnis, das eigentliche ethisch-logische Grundphänomen, nicht abzuleiten, sondern es steht damit nur in engem Zusammenhange. Ende aus, was einem Menschen, einem Mann ein aufrichtiges Verhältnis zur Idee der Wahrheit ermöglicht, und was ihn deshalb einzig an der Lüge zu hindern imstande ist. Das kann nur etwas von aller Zeit Unabhängiges, durchaus Unveränderliches sein, welches die alte Tat im neuen Augenblick ganz ebenso als wirklich setzt wie im früheren, weil Gedächtnis, Logik, Ethik 195 Nesses selbst geblieben ist, an der Tatsache, dass es die Handlung so vollzogen hat, nichts ändern lässt und nicht rütteln will, es kann nur dasselbe sein, auf das alle diskreten Erlebnisse bezogen werden, und das so ein kontinuierliches Dasein erst schafft. Es ist eben dasselbe, das zum Gefühl der Verantwortlichkeit für die eigenen Taten drängt und den Menschen alle Handlungen, die jüngsten wie die ältesten, verantworten zu können trachten lässt, das zum Phänomen der Reue, zum Schuldbewusstsein führt, das heißt zur Zurechnung vergangener Dinge an ein ewig selbes und darum auch gegenwärtiges, zu einer Zurechnung, die in viel größerer Feinheit und Weite geschieht, als durch das öffentliche Urteil und die Normen der Gesellschaft je erreicht werden könnte, einer Zurechnung, die von allem Sozialen gänzlich unabhängig das Individuum an sich selbst vollzieht, weshalb alle Moralpsychologie, welche die Moral auf das soziale Zusammenleben der Menschen begründen und ihren Ursprung auf dieses zurückführen will, in Grund und Boden falsch und verlogen ist. Die Gesellschaft kennt den Begriff des Verbrechens, aber nicht den der Sünde, sie zwingt zur Strafe, ohne Reue erreichen zu wollen. Die Lüge wird vom Strafgesetz nur in ihrer öffentlichen schadenzufügenden, feierlichen Form des Meineides geahndet, und der Irrtum ist noch nie unter die Vergehungen gegen das geschriebene Gesetz gestellt worden. Die Sozialethik, die da fürchtet, der Nebenmensch komme bei jedem ethischen Individualismus zu kurz, und darum von Pflichten des Individuums gegen die Gesellschaft und gegen die 1500 Millionen lebender Menschen faselt, erweitert also nicht, wie sie glaubt, das Gebiet der Moral, sondern beschränkt es in unzulässiger und verwerflicher Weise. Denn was ist nun jenes über Zeit und Veränderung Erhabene, jenes größer als Zentrum der Aperzeption? Denn es kann nichts Minderes sein, als was den Menschen über sich selbst, als einen Teil der Sinnenwelt, erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft, die nur der Verstand denken kann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt unter sich nährt. Es ist nichts anderes als die Persönlichkeit. N13N196 die sexuellen Typen. Auf ein von allem empirischen Bewusstsein verschiedenes intelligibles kleiner als ich hat das erhabenste Buch der Welt, die Kritik der praktischen Vernunft, der diese Worte entnommen sind, die Moral als auf ihren Gesetzgeber zurückgeführt. In HIM steht die Untersuchung beim Problem des Subjektes, und dieses bildet ihren nächsten Gegenstand. In VII. Kapitel. Logik, Ethik und das Ich. Denn bekanntlich hat David Hume den Ich-Begriff einer Kritik unterzogen, die an ihm nur ein Bündel verschiedener, in fortwährendem Flusse und Bewegung befindlicher Perzeptionen zu entdecken vermochte. So sehr auch Hume das sich hierdurch kompromittiert fand, er trägt seine Anschauung relativ bescheiden vor und salviert sich dem Wortlaute noch tadellos. Von einigen Metaphysikern nämlich, erklärt er, müsse man absehen, die sich eines anderen Ichs zu erfreuen meinten, er selbst sei ganz gewiss, keines zu haben, und glaube annehmen zu dürfen, dass es auch von den übrigen Menschen, von jenen paar Käuzen natürlich werde er sich wohl hüten, zu reden, gelte, dass sie nicht seien als Bündel. So drückt sich der Weltmann aus. Im nächsten Kapitel wird sich zeigen, wie seine Ironie auf ihn selbst zurückfällt. Dass sie so berühmt wurde, liegt an der allgemeinen Überschätzung Humes, an der Kant die Schuld trägt. Hume war ein ausgezeichneter empirischer Psychologe, aber er ist keineswegs ein Genie zu nennen, wie das meistens geschieht. Es gehört zwar nicht eben viel dazu, der größte englische Philosoph zu sein, aber Hume hat auch auf diese Bezeichnung nicht den ersten Anspruch. Und wenn Kant, trotz den Paralogismen, den Spinozismus alimine deswegen zurückgewiesen hat, weil nach diesem die Menschen nicht Substanzen, sondern bloße Akzidenzen sind, und ihn mit jener seiner ungereimten Grundidee schon für erledigt ansah, so möchte ich wenigstens nicht dafür einstehen, ob er sein Lob des Engländers nicht beträchtlich gedämpft hätte, wäre ihm auch der Tritis desselben bekannt gewesen und nicht bloß der NJ98 die sexuellen Typen. NN spätere Größe als Inquiry, in welchen, wie man weiß, Hume seine Kritik des Ichs nicht aufgenommen hat. N. Lichtenberg, der nach Hume gegen das Ich zu Felde zog, war schon kühner als dieser. Er ist der Philosoph der Unpersönlichkeit und korrigiert nüchtern das sprachliche Größe als ich denke durch ein sachliches Größe als es denkt. So ist ihm das Ich eigentlich eine Erfindung der Grammatiker. Hierin war ihm übrigens Hume doch insofern vorangegangen, als auch er am Schlüsse seiner Auseinandersetzungen allen Hader um die Identität der Person für einen bloßen Wortstreit erklärt hatte. In jüngster Zeit hat E. macht das Weltall als eine zusammenhängende Masse aufgefasst und die Ichs als Punkte, in denen die zusammenhängende Masse stärkere Konsistenz habe. Das einzig Reale seien die Empfindungen, die im einen Individuum untereinander stark, mit jenen eines anderen aber, welches man darum vom ersten unterscheide, schwächer zusammenhängen. Der Inhalt sei die Hauptsache und bleibe stets auch in anderen erhalten bis auf die wertlosen persönlichen Erinnerungen. Das Ich sei keine reale, nur eine praktische Einheit, unrettbar. Darum könne man auf individuelle Unsterblichkeit, gerne, verzichten, doch sei es nichts Tadelnswertes, hier und da, besonders zu Zwecken des Darwinschen Kampfes ums Dasein, sich so zu benehmen, als ob man ein Ich besäße. Ness ist wunderlich, wie ein Forscher, der nicht nur als Historiker seiner Spezialwissenschaft und Kritiker ihrer Begriffe so Ungewöhnliches geleistet hat wie Mach, sondern auch in biologischen Dingen überaus kenntnisreich ist und auf die Lehre von diesen vielfach, direkt und indirekt, anregend gewirkt hat. Gar nicht auf die Tatsache Rücksicht nimmt, dass alle organischen Wesen zunächst unteilbar, also doch irgendwie Atome, Monaden sind, vergleiche Teil 1, Kap. 3, S. 48. Das ist ja doch der erste Unterschied zwischen Belebtem und Unbelebtem, dass jenes immer differenziert ist zu ungleichartigen, aufeinander angewiesenen Teilen, während selbst der geformte Kristall durchaus gleichgeartet ist. Darum sollte man doch, wenigstens als Eventualität, die Möglichkeit in Betracht in Logik, Ethik und das Ich. 199 entziehen, ob nicht allein aus der Individuation, der Tatsache, dass die organischen Wesen im Allgemeinen nicht zusammenhängen wie die siamesischen Zwillinge, auch etwas für das Psychische sich ergibt, mehr Psychisches zu erwarten ist als das Machsche Ich, dieser bloße Wartesaar für Empfindungen. Es ist zu glauben, dass solch ein psychisches Korrelat schon bei den Tieren existiert. Alles, was ein Tier fühlt und empfindet, hat wohl bei jedem Individuum eine verschiedene Note oder Färbung, die nicht nur die seiner Klasse, Gattung und Art, seiner Rasse und Familie eigentümlich ist, sondern in jedem einzelnen Wesen sich von der in jedem anderen unterscheidet. Das Idioplasma ist das physiologische Äquivalent zu dieser Spezifität aller Empfindungen und Gefühle jedes besonderen Tieres, und es sind analoge Gründe wie die Gründe der Idioplasma-Theorie, vergleiche Teil 1, Kap. 2, S. 20 und Teil 2, Kap. 1, S. 102 F, welche die Vermutung nahelegen, dass es einen empirischen Charakter auch bei den Tieren gibt. Der Jäger, der mit Hunden, der Züchter, der mit Pferden, der Wärter, der mit Affen zu tun hat, wird die Singularität nicht nur, sondern auch die Konstanz im Verhalten jedes einzelnen Tieres bestätigen. Also jedenfalls ist schon hier ein über das bloße Rendezvous der Elemente hinausgehendes ungemein wahrscheinlich. Denn wenn nun auch dieses psychische Korrelat zum Idioplasma existiert, wenn sicherlich selbst die Tiere eine Eigenart haben, so hat diese doch immer noch mit dem intelligiblen Charakter nichts zu tun, den wir bei keinem lebenden Wesen vorauszusetzen einen Grund haben, als beim Menschen. Es verhält sich der intelligible Charakter des Menschen, die Individualität, zum empirischen Charakter, der großen Individuation, wie das Gedächtnis zum einfachen unmittelbaren Wiedererkennen. Letzten Endes ist hier Identität, zugrunde liegt eben beiderseits Struktur, Form, Gesetz, Kosmos, der sich gleich bleibt, wenn die Inhalte wechseln. Die Überlegungen aber, auf deren Grundlage beim Menschen die Existenz eines solchen nominalen, transempirischen Subjektes erschlossen werden darf, müssen nun in Kürze dargelegt werden. Sie ergeben sich aus der Logik und der Ethik. N200 Die sexuellen Typen. In der Logik handelt es sich um die wahre Bedeutung des Prinzips der Identität und des Widerspruches. Die vielen Kontroversen über deren Vorrang voreinander und die richtigste Form ihres Ausdrückes kommen hier wenig in Betracht. Der Satz A gleich A ist unmittelbar gewiss und evident. Er ist zugleich das Maß der Wahrheit für alle anderen Sätze, wenn ihm irgendwo einer widerspräche, so oft in einem speziellen Urteil der Prädikatsbegriff von einem Subjekte etwas aussagte, das dem Begriffe desselben widerspräche, würden wir es für falsch halten, und als Gesetz unseres Richtspruches würde sich uns, wenn wir nachsinnen, zuletzt dieser Satz ergeben. Er ist das Prinzip von wahr und falsch, und wer ihn für eine Tautologie erachtet, die nichts besage und unser Denken nicht fördere, wie dies so oft geschehen ist, von Hegel und später von fast allen Empiristen, es ist dies nicht der einzige Berührungspunkt zwischen den scheinbar so unversöhnlichen Gegensätzen, der hat ganz recht, aber die Natur des Satzes schlecht verstanden. A gleich A, das Prinzip aller Wahrheit, kann nicht selbst eine spezielle Wahrheit sein. Wer den Satz der Identität oder des Widerspruches inhaltsleer findet, hat es sich selbst zuzuschreiben. Er glaubte in ihnen besondere Gedanken zu finden, was er hoffte, war eine Bereicherung seines Fonds an positiven Kenntnissen. Aber jene Sätze sind nicht Selbsterkenntnisse, besondere Denkakte, sondern das Maß, das an alle Denkakte angelegt wird. Dieses kann nicht selbst ein Denkakt sein, der mit den anderen sich irgend vergleichen ließe. Die Norm des Denkens kann nicht im Denken selbst gelegen sein. Der Satz von der Identität fügt unserem Wissen nichts hinzu, er vermehrt nicht einen Reichtum, den er vielmehr gänzlich erst begründet. Der Satz von der Identität ist entweder nichts, oder er ist alles. Denn worauf bezieht sich der Satz der Identität und der Satz des Widerspruches? Man meint gewöhnlich, auf Urteile. Siegfried Z. B. Degas den letzteren nur so formuliert, die beiden Urteile, A ist B, und A ist nicht B, können nicht zugleich wahr sein, behauptet, das Urteil, ein ungelehrter Mensch ist gelehrt involviere deshalb einen wieder in Logik, Ethik und das Ich. 201 Entspruch, weil das Prädikat gelehrt einem Subjekte zugesprochen wird, von welchem durch das Urteil, das implicite in seiner Bezeichnung mit dem Subjektsworte, ungelehrter Mensch liegt, behauptet war, es sei nicht gelehrt. Es lässt sich also zurückführen auf die zwei Urteile X ist gelehrt und X ist nicht gelehrt etc. Der Psychologismus dieser Beweisführung springt ins Auge. Sie rekurriert auf ein zeitlich der Bildung des Begriffes von einem ungelehrten Menschen vorhergehendes Urteil. Der obige Satz aber, A ist nicht non-A, beansprucht Gültigkeit, ganz einerlei, ob es überhaupt andere Urteile gibt, gegeben hat oder geben wird. Er bezieht sich auf den Begriff des ungelehrten Menschen. Diesen Begriff sichert er durch Ausschließung aller ihm widersprechenden Merkmale. Denn hierin liegt die wahre Funktion der Sätze vom Widerspruch und von der Identität. Sie sind konstitutiv für die Begrifflichkeit. Denn freilich geht diese Funktion bloß auf den logischen Begriff, nicht auf das, was man den psychologischen Begriffe genannt hat. Zwar ist der Begriff psychologisch stets durch eine anschauliche Allgemeinvorstellung vertreten. Diese Vorstellung immaniert jedoch in einer gewissen Weise das Moment der Begrifflichkeit. Die psychologisch den Begriff repräsentierende Allgemeinvorstellung, an der sich das begriffliche Denken beim Menschen vollzieht, ist nicht dasselbe wie der Begriff. Sie kann z. b. reicher sein, im Falle ich an Triangel denke, oder sie kann auch ärmer sein, im Begriffe des Löwen ist mehr enthalten als in meiner Anschauung desselben, während es beim Dreieck umgekehrt ergeht. Der logische Begriff ist die Richtschnur, welcher die Aufmerksamkeit folgt, wenn sie aus der einen Begriff beim Individuum repräsentierenden Vorstellung nur gewisse Momente, eben die durch den Begriff angezeigten, herausherbt, Er ist das Ziel und der Wunsch des psychologischen Begriffes, der Polarstern, zu dem die Aufmerksamkeit emporblickt, wenn sie sein konkretes Surrogat erzeugt. Er ist das Gesetz ihrer Wahl. Gewiss gibt es kein Denken, das nur rein logisch und nicht auch psychologisch vor sich ginge, denn das wäre ja das Wunder. Rein logisch denkt ihrem Begriffe nach die Gott N202 die sexuellen Typen. Einheit, der Mensch muss immer zugleich psychologisch denken, da er nicht nur Vernunft, sondern auch Sinnlichkeit besitzt, und sein Denken wohl auf logische, das heißt zeitlose Ergebnisse abzweckt, aber psychologisch in der Zeit vor sich geht. Die Logizität ist aber der erhabene Maßstab, der an die psychologischen Denkakte des Individuums von ihm selbst wie von anderen angelegt wird. Wenn zwei Menschen über etwas diskutieren, so sprechen sie vom Begriffe, nicht von den bei jedem verschiedenen individuellen Vorstellungen, die ihn hier und dort vertreten. Der Begriff ist so ein Wert, an dem die Individualvorstellung gemessen wird. Wie psychologisch die Allgemeinvorstellung entsteht, hat darum mit der Natur des Begriffes gar nichts zu tun und ist für diese von keinerlei Bedeutung. Den Charakter der Logizität, der dem Begriff seine Würde und seine Strenge verleiht, hat er nicht aus der Erfahrung, welche stets nur schwankende Gestalten zeigt und höchstens vage Gesamtvorstellungen erzeugen konnte. Absolute Konstanz und absolute Eindeutigkeit, die nicht aus der Erfahrung entstammen können, sind das Wesen der Begrifflichkeit, jener verborgenen Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur schwerlich jemals abwarten und sie unverdeckt vor Augen legen werden, wie die Kritik der reinen Vernunft sich ausdrückt. Jene absolute Konstanz und Eindeutigkeit bezieht sich nicht auf metaphysische Entitäten, die Dinge sind nicht so weit real, als sie am Begriffe Anteil haben, sondern ihre Qualitäten sind logisch nur so weit ihre Qualitäten, als sie im Inhalte des Begriffes liegen. Der Begriff ist die Norm der Essenz, nicht der Existenz. Dass ich von einem kreisförmigen Dinge aussagen könne, es sei gekrümmt, hierfür liegt meine logische Berechtigung im Begriffe des Kreises, welcher die Krümmung als Merkmal enthält. Den Begriff aber als die Essenz selbst, als das Wesen zu definieren, ist schlecht. Wesen ist hier entweder ein psychologisches Abgehobensein oder ein metaphysisches Ding. Uns den Begriff mit seiner Definition gleichzusetzen, verbietet die Natur der Definition, die stets nur auf den Inhalt, nicht auf den Umfang des Begriffes sich bezieht, das heißt nur den N Logik, Ethik und das Ich. 203 N Wortlaut, nicht den Kompetenzkreis jener Norm angibt, welche das Wesen der Begrifflichkeit ausmacht. Der Begriff als Norm der Essenz kann auch nicht selbst Essenz sein, die Norm muss etwas anderes sein, und da sie nicht Essenz ist, so kann sie, ein drittes gibt es nicht, nur Existenz sein, und zwar nicht eine Existenz, die das Sein von Objekten, sondern eine Existenz, die das Sein einer Funktion enthüllt. Nun ist aber bei jeder gedanklichen Streitfrage zwischen Menschen, wenn schließlich in letzter Instanz an die Definition appelliert wird, dann eben nichts anderes die Norm der Essenz als die Sätze A gleich A oder A gleich Pipe Symbol gleich Non-A. Die Begrifflichkeit, Konstanz wie Eindeutigkeit, wird dem Begriffe durch den Satz A gleich A und durch nichts anderes. Und zwar verteilen sich die Rollen der logischen Axiome hier derart, dass durch das Principium Identitatis die dauernde Unverrückbarkeit und Ins-Ich-Geschlossenheit des Begriffes selbst verbürgt wird, indes das Principium Contradictionis ihn eindeutig gegen alle anderen möglichen Begriffe abgrenzt. Hiermit ist, zum ersten Male, erwiesen, dass die begriffliche Funktion ausgedrückt werden kann durch die beiden obersten logischen Axiome, und selbst nichts anderes ist als diese. Der Satz A gleich A, und A gleich D gleich Non-A, ermöglicht also erst jedweden Begriff, er ist der Nerv der begrifflichen Natur oder Begrifflichkeit des Begriffes. Denn wenn ich endlich den Satz selbst, A gleich A, ausspreche, so ist offenbar der Sinn dieses Satzes nicht, dass ein spezielles A, das ist, ja nicht einmal, dass jedes besondere A wirklicher Erfahrung oder wirklichen Denkens sich selbst gleich sei. Das Urteil der Identität ist unabhängig davon, ob überhaupt ein A existiert, das heißt natürlich wieder keineswegs, dass der Satz nicht von jemand Existierendem müsse gedacht werden, aber er ist unabhängig davon gedacht, ob etwas, ob jemand existiert. Er bedeutet, wenn es ein A gibt, es mag eines geben oder nicht, auch wenn es vielleicht gar keines gibt, so gilt jedenfalls A gleich A. Hiermit ist nun unwiderruflich eine Position gegeben, ein Sein gesetzt, nämlich dass sein A gleich A, trotzdem es hypothetisch bleibt, ob A selbst überhaupt ist. Der Satz A gleich A behauptet N204 Zirkomflex e sexuellen Typen. Also, dass etwas existiert, und diese Existenz ist eben jene gesuchte Norm der Essenz. Aus der Empirie, aus wenigen oder noch so vielen Erlebnissen kann er nicht stammen, wie mir Elf glaubte, denn er ist eben ganz unabhängig von der Erfahrung, er gilt sicher, ob dieser ein A ihm zeigen werde oder nicht. Er ist von keinem Menschen noch geleugnet worden und könnte es auch nicht werden, da die Leugnung ihn selbst wieder voraussetzte, wenn sie etwas, ein bestimmtes leugnen wollte. Da nun der Satz an sein behauptet, ohne von der Existenz von Objekten sich abhängig zu machen, oder über solche Existenz etwas auszusagen, so kann er nur ein von allem sein wirklicher und möglicher Objekte Verschiedenes sein. Das ist also das Sein dessen Ausdrücken, was seinem Begriffe nach nie Objekt werden kann. 1. Er wird durch seine Evidenz also die Existenz des Subjektes offenbaren, und zwar liegt dieses im Satz der Identität ausgesprochene Sein nicht im ersten und nicht im zweiten A, sondern im identischen Gleichheitszeichen A gleich A. Dieser Satz also ist identisch mit dem Satze, ich bin. Psychologisch lässt sich diese schwierige Deduktion leichter vermitteln, wenn auch nicht ersparen. Es ist klar, dass, um A gleich A sagen, um die Unveränderlichkeit des Begriffes normierend festsetzen zu können und sie den stets wechselnden, dieser Beweis beruht jedoch, wie zu bemerken ist, auf der Identifikation eines beliebigen logischen A mit dem erkenntnistheoretischen Objekt überhaupt. Diese Identifikation lässt sich in ihrer Berechtigung selbst nicht noch dartun. Vom Sein überhaupt, welches aus der Gültigkeit des Identitätsprinzips streng genommen allein gefolgert werden könnte, will ich hier jedoch aus methodischen Gründen absehen, übrigens würde, um den Positivismus zu widerlegen, worauf es ankam, bereits dieser Beweis eines Seins jenseits der Erfahrung, unabhängig von aller Erfahrung, hingereicht haben. Dass dieses Sein das Sein des Ichs ist, dafür ist keine rein logische, sondern eigentlich nur eine psychologische Begründung aus der Erfahrungstatsache möglich, dass die logische Norm dem Menschen nicht von außen kommt, sondern vom eigenen tiefsten Wesen ihm gegeben wird. Nur darum kann das absolute Sein oder das Sein des Absoluten, wie es im Satz A gleich A sich manifestiert, mit dem Sein des Ichs gleichgesetzt werden. Das absolute Ich ist das absolute. In Logik, Ethik und das Ich. 205 in der Einseitigung der Erfahrung gegenüber aufrecht zu erhalten, ein unveränderliches Bestehen muss, und dies kann nur das Subjekt sein, wäre ich eingeschaltet in den Kreis der Veränderung, so könnte ich nicht erkennen, dass ein A sich selbst gleich geblieben ist, würde ich mich fortwährend ändern und nicht an Identisches bleiben, wäre mein Selbst funktionell an die Veränderung geknüpft, so gäbe es keine Möglichkeit, dieser gegenüberzutreten und sie zu erkennen, es fehlte das absolute geistige Koordinatensystem, in Beziehung auf das allein und einzig ein Identisches bestimmt und als solches festgehalten werden könnte. Die Existenz des Subjektes lässt sich nicht ableiten, hierin behält Kantens Kritik der rationalen Psychologie vollkommen recht. Aber es lässt sich dartun, wo diese Existenz strenger und unzweideutig auch in der Logik zum Ausdruck gelangt, und man braucht nicht das intelligible Sein als bloße logische Denkmöglichkeit hinzustellen, die uns allein das moralische Gesetz später völlig zur Gewissheit zu machen geeignet sei, wie Kant dies tat. Fichte hatte recht, als er in der reinen Logik ebenfalls die Existenz des Ich verbürgt fand, soweit es sich mit dem intelligiblen Sein zusammenfällt. In der As Prinzip aller Wahrheit sind die logischen Axiome, diese statuieren ein Sein, und nach diesem richtet sich, nach ihm strebt das Erkennen. Die Logik ist ein Gesetz, dem gehorcht werden soll, und der Mensch ist erst dann ganz er selbst, wenn er ganz logisch ist, ja er ist nicht, eher wenn er überall und durchaus nur Logik ist. In der Erkenntnis findet er sich selbst. Naller Irrtum wird als Schuld empfunden. Daraus ergibt sich, dass der Mensch nicht irren musste. Er soll die Wahrheit finden. Darum kann er sie finden. Aus der Pflicht zur Erkenntnis folgt ihre Möglichkeit, folgt die Freiheit des Denkens und die Siegeshoffnung des Erkennens. In der Normativität der Logik liegt der Beweis, dass das Denken des Menschen frei ist und sein Ziel erreichen kann. N206 die sexuellen Typen. In kürzer und anders kann ich mich bezüglich der Ethik fassen, da diese Untersuchung durchaus auf den Boden der kantischen Moralphilosophie sich stellt und auch die letzten logischen Deduktionen und Postulate, wie man gesehen hat, in einer gewissen Analogie zu jene durchgeführt wurden. Das tiefste, das intelligible Wesen des Menschen ist eben das, was der Kausalität nicht untersteht, und wählt in Freiheit das Gute oder das Böse. Dies wird ganz in der gleichen Weise kundgetan, durch das Schuldbewusstsein, durch die Reue. Niemand hat noch vermocht, diese Tatsachen anders zu erklären, und niemand lässt es sich einreden, dass er diese oder jene Tat hat begehen müssen. Im Sollen liegt auch hier der Zeuge für das Können. Der kausalen Bestimmungsgründe, der niederen Motiv, die ihn hinabgezogen haben, kann der Mensch sich vollkommen bewusst sein, und er wird doch, ja gerade dann am gewissesten, die Zurechnung an sein intelligibles Ich als ein freies, das anders hätte handeln können, vollziehen. In Wahrheit, Reinheit, Treue, Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber, das ist die einzig denkbare Ethik. Es gibt nur Pflichten gegen sich, Pflichten des Empirischen gegen das intelligible Ich, welche in der Form jener zwei Imperative auftreten, an denen aller Psychologismus immer zuschanden wird, in der Form der logischen und der moralischen Gesetzlichkeit. Die normativen Disziplinen, die psychische Tatsache der inneren Forderung, die viel mehr verlangt, als alle bürgerliche Gesittung je haben will, das ist es, was kein Empirismus je wird ausreichend erklären können. Seinen wahren Gegensatz findet er in einer kritisch-transzendentalen, nicht in einer metaphysisch-transzendenten Methode, da alle Metaphysik nur hypostasierende Psychologie, Transcendental Philosophy aber Logik der Wertungen ist. Alle Empirismus und Skeptizismus, Positivismus und Relativismus, aller Psychologismus und alle rein immanente Betrachtungsweise fühlen instinktiv sehr wohl, dass aus Ethik und Logik ihnen die Hauptschwierigkeit erwächst. Daher die fortwährend erneuten und immer vergeblichen Versuche einer empirischen und psychologischen Begründung dieser Disziplinen, und fast wird nur noch ein Versuch vermisst, das in Logik, Ethik und das Ich. 207 Ein Principium Contradictionis experimentell zu prüfen und nachzuweisen. In Logik und Ethik aber sind im Grunde nur eines und dasselbe, Pflicht gegen sich selbst. Sie feiern ihre Vereinigung im höchsten Werte der Wahrheit, dem dort der Irrtum, hier die Lüge gegenübersteht, die Wahrheit selbst aber ist nur eine. Alle Ethik ist nur nach den Gesetzen der Logik möglich, alle Logik ist zugleich ethisches Gesetz. Nicht nur Tugend, sondern auch Einsicht, nicht nur Heiligkeit, sondern auch Weisheit ist Pflicht und Aufgabe des Menschen, erst beide zusammen begründen Vollkommenheit. Na aber freilich ist aus der Ethik, deren Sätze heilsche Sätze sind, nicht wie aus der Logik ein strenger logischer Beweis für Existenz schon zu führen. Die Ethik ist nicht im selben Sinne logisches wie die Logik ethisches Gebot. Die Logik rückt dem Ich seine völlige Verwirklichung als absolutes Sein vor Augen. Die Ethik hingegen gebietet erst diese Verwirklichung. Die Logik wird von der Ethik aufgenommen und zu ihrem eigentlichen Inhalte, zu ihrer Forderung gemacht. Na an jener berühmten Stelle der Kritik der praktischen Vernunft, da Kant den Menschen als Glied der intelligiblen Welt einführt Pflicht. Du erhabener, großer Name, wird man also mit Recht fragen, woher denn Kant wisse, dass das moralische Gesetz von der Persönlichkeit emaniere? Es könne kein anderer, seiner würdige, Ursprung gefunden werden, ist das Einzige, was Kant hierauf zur Antwort gibt. Er begründet es nicht weiter, dass der kategorische Imperativ das vom Numenon gegebene Gesetz sei, sie gehören ihm offensichtlich von Anfang an zusammen. Das aber liegt in der Natur der Ethik. Diese fordert, dass das intelligible Ich von allen Schlacken des Empirischen freiwirke, und so kann durch die Ethik dasselbe Sein erst in seiner Reinheit gänzlich verwirklicht werden, welches die Logik für heißungsvoll in der Form eines doch irgendwie bereits Gegenwärtigen uns verkündet. Na aber was für Kant die Monaden, die Seelenlehre im Gemüte bedeutete, wie er an ihr als einzigem Gute von je festhielt, und mit seiner Theorie vom intelligiblen N208 asexuellen Typen. Charaktere, den man so oft als eine neue Entdeckung oder Erfindung, als ein auskünftiges Mittel der kantischen Philosophie missversteht, nur das an ihr wissenschaftlich Haltbare festlegen wollte, dies ist aus jener Unterlassung deutlich zu entnehmen. Es gibt Pflicht nur gegen sich selbst, das muss Kant schon in frühester Jugend, vielleicht nachdem er einmal den Impuls zur Lüge verspürt hatte, sicher geworden sein. Und wenn von der Herakles-Sage, von einigen Stellen Nietzsches und eher noch Stirnes, aus denen man Kant Verwandtes herauslesen kann, abgesehen wird, so hat das Prinzip der kantischen Ethik bloß Ibsen,